Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Sacharja 8. Und ich lese uns heute Morgen den Vers 18 bis Vers 23. 18 bis 23, Kapitel 8. Und es geschah des Herrn Zebaoth Wort zu mir und sprach: So spricht der Herr Zebaoth, das Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats sollten dem Hause Juda zu Freude und Wonne und zu fröhlichen Jahresfesten werden. Allein liebet Wahrheit und Frieden. So spricht der Herr Zebaoth. Weiter werden noch kommen viele Völker und viele Städte Bürger. Und werden die Bürger einer Stadt gehen zu der anderen und sagen: Lasst uns gehen, zu bitten vor dem Herrn und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir wollen auch mit euch gehen. Also werden viele Völker und die Heiden in Haufen kommen, zu suchen den Herrn Zebaoth zu Jerusalem, zu bitten vor dem Herrn. So spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann bei dem Zipfel ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott bei euch ist. Wir verneigen uns zum Gebet. Auch heute Morgen beten wir darum, himmlischer Vater, dass du uns stille machst auf das Hören deines Wortes und dass du selbst durch den Heiligen Geist uns dein wunderbares, lebendiges Wort aufschließt und uns segnest, uns ermahnst, uns tröstest und uns Gnade gibst, eben auch in dieser wunderbaren Verheißung, die du hier aussprichst für das Volk Israel. Aber natürlich ist diese Verheißung für uns bedeutend als Gemeinde des Herrn Jesu, dass wir in dieser Verheißung, dass wir sie verstehen und dass wir in ihr Leben fröhlich leben. Anbetung sei dir. Amen. Amen. So, heute Morgen, ihr Lieben, kommen wir also zu der letzten und vierten Antwort auf diese eine schlichte Frage nach dem Fasten. Ja, wir erinnern uns, Kapitel 7 berichtet uns das, wir können gerne nachschlagen, da kommt eine Delegation aus Bethel. Bethel, ja, das ist eine Stadt in Juda, und sie haben eine Frage. Diese Männer, die kommen, die haben eine Frage in Vers 3. Ja, und diese Frage hat eben mit dem Fasten zu tun. Sie wollten wissen, ob sie an einem bestimmten Tag weiter fasten sollten oder damit aufhören sollten. So ist mal eine einfache Frage, schlichte Frage. Und sie haben nur entweder ein Ja erwartet von Gott oder ein Nein. Und damit wären sie zufrieden gewesen. Aber anstatt hier eine einfache Antwort zu geben, gibt Gott eine ausführliche Erklärung. Und die Frage ist, warum tut er das? Ich weiß nicht genau, aber ich denke, einmal, dass Gott ganz genau in das Herz der Menschen schaut, weiß, was genau das Problem dieser Menschen ist, auch unser Problem ist, und dann daraufhin seine Erklärung gibt. Und diese Erklärung geht bei weitem darüber hinaus, was gefragt worden ist, und doch hat das damit zu tun, was nun doch gefragt wurde. Ja? So, Gott kennt das Herz des Menschen, er weiß genau, was wir wissen müssen und deshalb gibt er diese ausführliche Erklärung. Ja, 4 Antworten, 2 dieser Antworten sind Ermahnungen und 2 anderen sind, die 2 letzten Antworten sind Ermutigungen. Die erste Antwort Gottes spricht die Motivation der Fastenden an. Ja, und wir stellten fest, als wir darüber nachgedacht haben, das ist ja interessant, dass sie eben an diesem Tag, an dem sie gefastet haben, warum haben sie gefastet? Sie haben gefastet, weil der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist. Ja, an sich nicht schlecht. Aber Gott sagt, das ist verkehrt. Anstatt zu fasten und daran zu denken, dass aufgrund der Sünde der Tempel zerstört worden ist. Denn schlussendlich, wer hat es zerstört? Na, wir sagen die Babylonier. Ja, wer hat die Babylonier nach Jerusalem gebracht? Es war Gott selbst, er hat es zugelassen. Ja, als Strafe für die Sünde des Volkes. So anstatt für die Sünde zu fasten, fasten die nun darum, dass der Tempel zerstört worden ist und sie nun diese unangenehmen Folgen der Wegführung erleben mussten. Ja, so, die Motivation des Fastens wird hier von Gott ganz klar aufgezeigt. Er sagt, ihr fastet nicht wegen mir, ihr fastet wegen euch. Ja? Die zweite Antwort auf die Frage des Fastens ist der Hinweis auf den Ungehorsam des Volkes. Und Gott sagt, ich habe mit euch ganz klar einen Bund gemacht. Und in diesem Bund habe ich euch gesagt, was ich von euch erwarte. Dass ihr richtig lebt, dass ihr Liebe untereinander habt, dass ihr Frieden habt, dass ihr nach den Benachteiligten schaut. Und was macht ihr? Ihr zieht euch hoch hier an einem religiösen Ritual und denkt, oh, das muss Gott gefallen. Das gefällt Gott überhaupt nicht. Ihr müsst richtig leben. Darum geht es. Ja, und das war die zweite Antwort. Die nächste Antwort Gottes auf die Frage des Fastens, die dritte, die haben wir letztes Mal angeschaut, die hat eben mit dieser Verheißung Gottes für das Volk zu tun. So, er hat das Volk ermahnt und jetzt ermutigt er das Volk durch die nächsten zwei Antworten, Antwort 3 und 4. Die erste Verheißung für das Volk, also die dritte Antwort, es geht darum, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. Ja, dass Gott sich dieser Stadt noch einmal erbarmt, sage ich mal so, ja, und diese Stadt wieder aufgebaut wird. Und ja, es geht hier um die Verheißung angesichts der Zukunft des Volkes. Ja, und die vierte Antwort, die wir uns heute anschauen, da geht es auch um eine Verheißung Gottes an sein Volk. Und hier geht es darum, dass das Volk aus dem Trauern, aus dem Fasten zum Feiern kommen wird. Und so habe ich dann auch diesen Text, diese Predigt überschrieben, vom Fasten zum Feiern. Ja, schaut einmal, was in Vers 19 gesagt wird. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. So spricht Jahowe der Heerscharen, das Fasten des vierten, das Fasten des fünften, das Fasten des siebten und das Fasten des zehnten Monats wird dem Hause Juda zur Wonne und zur Freude und zur fröhlichen Festzeit werden. Und dann kommt wieder die Ermahnung, doch liebet die Wahrheit und den Frieden. Ja, so wie gesagt, die Männer kamen mit dieser einen Frage für diesen einen Tag des Fastens, aber hier zeigt Gott auf, dass das Volk eigentlich noch andere Fastentage hinzugefügt hat zu dem Fastentag, worum es eigentlich geht bei dieser Frage. Ja, am fünften Monat, am siebten Monat, am zehnten und so weiter und so weiter. So, Gott spricht noch von drei anderen Fastentagen, die, wie es scheint, mit in diesen religiösen Kalender des Volkes mit hineingenommen worden sind. Ja, und Gott weiß darum. Ich will einmal was zu den Anlässen dieser Fastentage sagen. Das ist ja auch interessant. Warum haben die gefastet? Nun, von dem fünften Monat, das haben wir gesprochen, da ging es um die Zerstörung des Tempels. Ja, an dem Tag, an dem sie gefastet haben, das war der Tag, an dem die Babylonier gekommen sind, den Tempel zerstört haben. Und die Juden in der Gefangenschaft haben gedacht, das ist eine gute Sache, wenn wir gemeinsam eine Fastenzeit haben und daran denken, was passiert ist. Nicht schlecht. Gott hat ihnen das nicht gesagt, dass sie es tun sollen. Es war also ein Menschengebot, ja, das sich natürlich dann hineingeschlichen hat in diesen religiösen Kalender, sodass sie nun zu Gott kommen und fragen, sollen wir weitermachen oder nicht. Ja. Im siebten Monat, da ging es um den Todestag einer sehr prominenten Person, ja, die zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft umgebracht worden ist. Ja, dieser Tag wurde dann auch bedacht oder angegangen mit einem Fasten. Im vierten Monat ging es bei dem Fasten um das Zerbrechen der Steintafel, ja, wo das Gesetz Gottes draufgeschrieben wurde. Wir erinnern uns, Mose kam vom Berg, sah, was das Volk getan hat. Er zerschlug die Tafeln und aufgrund dieser Handlung des Moses haben die gesagt, wir müssen fasten. So, anstatt für die Sünde des Volkes zu fasten, haben sie gefastet, weil die Steintafeln zerschlagen worden sind. Das ist ja auch interessant. Aber nicht nur das. An demselben Tag, als Moses die Tafeln zerschlagen hat, Jahrzehnte später, Jahrhunderte später, an demselben Tag haben die Babylonier die Mauer durchbrochen nach Jerusalem. Ja, und sind praktisch in Jerusalem eingedrungen. Das war genau derselbe Tag und die Juden haben gedacht, oh, das passt. Und deshalb fasten wir auch an diesem Tag. So, da waren zwei Anliegen, warum sie gefastet haben. Im vierten Monat, stellt euch mal vor. Und dann im zehnten Monat, da ging es bei diesem Tag darum, dass an diesem Tag im zehnten Monat der Prophet Hesekiel, er lebte in Babylon, und an diesem Tag, in diesem Monat, hat er die Nachricht erhalten, dass der Tempel komplett zerstört worden ist. Ja, und die Juden haben sich gedacht, ja, das sollten wir auch mit dem Fasten gedenken, diesen Tag, ja, an dem wir diese ganz schlechte Nachricht erhalten haben, dass der Tempel zerstört worden ist. Ich habe überschrieben, das ist der Tag der schlechten Nachricht, ja, war, wobei man dann diesen Tag mit dem Fasten gedachte. So, das ist ja schon interessant, was das Volk Gottes hier veranstaltet, was die Juden veranstalten. Es kommen immer neue Fastentage hinzu. Ja, und wenn sie so genauso weitergemacht hätten und heute, wenn sie all die schrecklichen Zeiten, die sie mitgemacht haben, mit einem Fastentag begehen würden, die würden gar nicht leben. Die würden alle verhungert sein. Das ist sehr interessant, dass sie diese Regeln sich selbst auferlegten. Wir sagten, im Gesetz gibt es nur einen Fastentag, der von Gott seinem Volk gegeben worden ist, wobei Gott es erwartet, dass an diesem Tag sein Volk fastet. Und das ist der Tag der großen Versöhnung, Yom Kippur. Nur einen. Und hier haben die schon vier. Und hier können wir ein Prinzip für uns festhalten, denke ich mal. Ja, oder das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist, als ich das vorbereitet habe. Die gesetzlichen Menschen, das heißt solche, die sich selbst Regeln auflegen, die sind mit einer aufgestellten Menschenregel nie zufrieden. Ja, es werden immer neue dazukommen. Das eigentliche Problem der Sünde wird dabei aber nicht angegangen. Und wir haben das ja gemeinsam gesehen in der ersten Predigt. Ja? Es ist tatsächlich viel einfacher, einer Regel zu folgen, die man selber aufgestellt hat, als sein Herz zu überprüfen und zu fragen, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Jesus? Ist die echt oder mache ich mir und den anderen was vor? Liebe ich Jesus wirklich? Das ist viel schwieriger, als zu sagen, oh, ich schaue kein Fernseher, ich bin gut. Ja, oder ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich bin okay. Oder ich esse kein Schweinefleisch, sagen manche. Manche sagen, ich habe einen guten Haarschnitt, komme rechtzeitig zur Kirche, ich singe sogar im Chor, ich gebe meinen Zehnten, ich bin in Ordnung. Ja, aber das, was im Herzen ist, das bleibt schön verborgen. Aber ihr Lieben, Gott schaut in das Herz. Er weiß genau, womit wir uns beschäftigen, welche Gedanken in uns sind, was uns wirklich als Menschen ausmacht. Und oft sind diese Gedanken, auch ich erschrecke manchmal über meine Gedanken. Ich denke, woher kommen diese Gedanken, diese furchtbaren Gedanken? Und ich muss Buße tun. Also ich habe mich immer gefragt, und ihr euch vielleicht auch, was wird Jesus eigentlich fragen, wenn wir eins vor ihm stehen werden? Wir als Gläubige werden auch vor Jesus stehen. Eines Tages ist Preisgericht, ist was anderes, aber trotzdem werden wir für Jesus, vor Jesus stehen. So, was wird er fragen? Wird er fragen, Ed, hast du mal lange Haare gehabt? Ich habe lange Haare gehabt, aber nicht so lange wie mein Bruder. So werde ich ihm das sagen, ja, mein Bruder hat viel längere Haare gehabt und er wollte sich auch ein Ring in sein Ohr machen. Hat er nicht gemacht. Als er meiner Mama das erzählt hat, fing meine Mama an zu weinen. Und mein Bruder hat sich das angeschaut und sagt, ich kann das nicht machen. Hat es nicht gemacht. Stellt euch vor. Heute hat er noch kürzere Haare wie ich. Sieht wie ein Mensch aus. Ja? Das wird Jesus nicht fragen. Er wird auch nicht fragen, Ed, hast du je im Chor gesungen? Das ist eine Katastrophe, wenn ich in den Chor reinkomme. Ja, so, da hätte ich keine gute Antwort dafür. Ihr Lieben, natürlich weiß ich auch nicht oder wissen wir nicht, was Jesus wirklich fragen wird. Das steht in der Bibel so nicht. Aber Folgendes lesen wir in der Bibel und das ist, was Jesus selbst sagt. Johannes 12, 48. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Wir können das ruhig in unserem Bibel unterstreichen. Johannes 12, Vers 48. Jesus sagt, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Oh, was ist dieser Richter? Wer ist dieser Richter? Jesus sagt, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Aha. Jesus selbst sagt, dass am letzten Tag in dem Gericht es darum gehen wird, ob wir gehorsam seinem Wort gegenüber waren. Nicht in erster Linie der Gemeinderegel, sondern seinem Wort. Ich habe von einem Hindu gelesen. Hindu, das sind solche Menschen, die dem Hinduismus, ja, dieser falschen Religion, anhängen. Und dieser Hindu hat sich immer gewünscht, einmal eine Bibel in der Hand zu haben. Und eines Tages hat er tatsächlich eine Bibel in die Hand bekommen. Und dann hat er diese Stelle gelesen, hier in Johannes 12. Das Wort, sagt Jesus, das ich geredet habe, das wird den richten am letzten Tage. Und er sagte sich, wenn dieses Wort mich wirklich richten wird, dann will ich wissen, was dieses Wort sagt. Und er fing an, die ganze Bibel zu lesen, weil er verstanden hat, das ist das Wort, oder weil ihm jemand gesagt hat, das ist das Wort Gottes. Nicht nur das, was Jesus in den Evangelien sagt, sondern die ganze Bibel. Und er ist zum Glauben gekommen. So, wir müssen das Wort Gottes kennen. Nicht in erster Linie die Menschenregeln kennen. Ja, du sollst kein TV haben, du sollst dies, Röckchen tragen, dies und jenes, Kopftuch und sowas. Nicht, dass das schlecht ist. Aber wir müssen das unterscheiden, was das Wort Gottes ist und was Menschengebot ist. Das ist wichtig. Und das war ja mit den Fragenden, als die gekommen sind, nicht anders gewesen. Ja? Sie kannten eigentlich das Wort Gottes. Sie kannten das Gesetz. Ja? Aber sie wollten etwas hinzufügen in dem Glauben, dass sie möglicherweise dann besser vor Gott stehen. Ja, wenn sie diesem Gesetz befolgen, diese Fastenregeln, die sie sich selbst auferlegt haben, befolgen. Ja, und das ist ja nicht nur ein Problem der Juden damals gewesen, das ist auch ein Problem der Gemeinde heute. Und deshalb haben wir auch dieses warnende Wort des Apostel Paulus in Kolosser 2. Lasst uns diese Stelle aufschlagen, weil sie wichtig ist. Ich lese aus einer anderen Übersetzung, die neuen Genfer Übersetzung, die eigentlich schon eine Erklärung ist, eine gute Erklärung zu dem, was in unserer Luther-Übersetzung steht oder Elberfelder-Übersetzung steht, Kolosser 2, 20, 23. Hier wird uns das Motiv all dieser Menschenregeln aufgezeigt, die wir uns manchmal selbst auferlegen. Es wird gesagt, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid, das ist die Voraussetzung, ihr Lieben. Nicht, dass wir jeden Sonntag zur Kirche gehen. Viele gehen heute zur Kirche am Sonntagmorgen und sie sind nicht mit Christus gestorben. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, von der Wiedergeburt ist hier die Rede, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, und sagt, dann sagt er, und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind. So, ja, was die Welt sagt, was die Welt denkt, was die Welt euch vorschreibt, ja, das ist nicht so wichtig. Und was ihr euch selbst manchmal auferlegt, das ist nicht so wichtig. Warum lebt ihr denn so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Wir pilgern nach Zion, wir werden nachher das Lied gemeinsam singen oder zumindest die Melodie hören. Das ist die Wahrheit, ihr Lieben, wir gehören nicht in diese Zeitlichkeit, wir sind Pilger. Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben. Fernseher, ja? Davon darfst du nicht essen, Schweinefleisch. Das darfst du nicht einmal berühren, was immer es ist. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Ja, wenn ich Schweinefleisch esse, Und ich tue das. Ja, ich esse Fisch lieber, aber wenn es Schweinefleisch gibt, esse ich es auch. Aber ich verbrauche es. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Aha, zugegeben. Es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Aha, oh, ich bin besonders fromm. Ja, wenn ich ein VW fahre anstatt ein Mercedes. Ich übertreibe natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann sagt das Wort folgendes: Dieser selbstgewählte Gottesdienst. So, es gibt einen Gottesdienst, der echt ist, und es gibt einen selbstgewählten Gottesdienst mit all den Menschenregeln, die wir uns aufladen. Diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, dass man sich kasteit, dass man fastet. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, und hier kommt es, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Wisst ihr, das Wort Gottes ist fantastisch. Es geht, dieses Wort Gottes dringt durch und deckt genau das Problem auf. Ja, zum Beispiel mit den ganzen Regeln, die wir uns selbst auflegen. Es macht uns nicht frommer, diese Regeln. Ganz im Gegensatz. Ja? Und dabei geht es ja, ja, bei diesem Halten der Regeln. Man möchte besser dastehen als der Nächste. Oh, ich bin frommer als der und der, weil meine Haare richtig geschnitten sind oder weil ich keinen Schmuck trage. Ihr Lieben, wir müssen doch keinem Menschen gefallen. Wir müssen uns selbst nicht gefallen. Wir müssen Jesus gefallen. Darum geht's. Und um ihm zu gefallen, sagt das Wort was? Wir müssen sein Wort kennen. Und wir müssen diesem Wort folgen. Fertig. Ist nicht schwer. So, wir schauen in unseren Text. Kommen wir zurück zu unserem Text. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Wir kommen zurück zu unserem Text. Und wir stellen fest, warum wohl das Volk Israel, das Volk Gottes, aber mit Hoffnung leben kann, fröhlich sein kann. Es ist nicht, weil sie sich selber kasteien, und weil sie fasten und wer weiß nicht noch alles machen, ja, sondern sie können fröhlich sein, sie können hoffnungsvoll sein, weil sie eine lebendige Hoffnung haben in der Verheißung, die Gott ihnen gibt. Schaut einmal in Vers 19. So spricht der Herr der Herrscharen. Das Fasten im 4., das Fasten im 5., das Fasten im 7., das Fasten im 10. Monat wird dem Hause Juda zur Freude und Wonne werden. Und zu fröhlichen Festtagen liebt ihr nur die Wahrheit und den Frieden. Gott sagt, mit dem Fasten ist nichts verkehrt. Ja, ihr könnt ruhig, es ist gut, wenn ihr das macht. Was er macht aber, ist einfach diese Perspektive des Fastens einmal zu ändern. Die Juden schauten zurück in Trauer auf das, was sie als Volk erlebt haben, erfahren haben. Gott sagt, schaut nach vorne. Schaut nach vorne. Ich vergleiche das einmal mit dem Autofahren. Ja? Wie ist das, wenn ihr Auto fährt? Fährt ihr eine bestimmte Straße immer in den Rückspiegel schauend oder schaut ihr nach vorne und dann zwischendurch schaut ihr einmal in den Rückspiegel? Genau das ist es. Ja? Genauso müssen wir leben als Menschen Gottes. Wir schauen nach vorne. Aber zwischendurch schauen wir nach hinten in den Rückspiegel, um zu sehen, was hinten da alles abläuft, wer uns nachfolgt oder wer uns nachfährt. Ja? Und so ist es hier auch mit dem Fasten. Ja? Gott sagt, schaut nicht nach hinten zurück in die Vergangenheit, sondern schaut nach vorne und erkennt, ihr habt eine herrliche Zukunft vor euch. Und das ist ein gutes Wort, auch für uns, selbst wenn wir nicht zu dem Volk Israel gehören. Wieso? Na, wir wissen, dass die Zukunft des Volkes Israel, des Volkes Gottes, auch die Nichtjuden betrifft. Ja? Auch die Gemeinde des Herrn Jesu betrifft. Nun schaut einmal in die nächsten Versen, Verse 20 bis 23. Da erklärt Gott, oder in diesen Versen erklärt Gott dem Leser noch einmal, was die Erhöhung Jerusalems auf sich hat. Ja? Erstens spricht er in Vers 20 von der Versammlung der Nationen nach Jerusalem. Er sagt, es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte und so weiter. Und dann im Vers 21 wird gesagt, warum sie kommen, aber wir kommen gleich dazu. Wir wollen das nicht verpassen, was Vers 20 sagt. Wir sehen die Verheißung Gottes oder diese Verheißung Gottes, dass heidnische Nationen nach Jerusalem gehen werden. So, wie ist das heute? Wer kommt heute nach Jerusalem? Wer kommt heute nach Israel? Naja, gerade angesichts des Krieges, ich kann mir gut vorstellen, dass da keine Touristen mehr hinfliegen. So, die jetzt nach Israel reisen, das sind alles Juden, die kämpfen, die zum Kämpfen einberufen worden sind und die auch helfen wollen. Ich weiß, dass manche Christen hinfliegen nach Israel, um dort zu helfen. Ja, sie kochen dann, sie putzen und sie sehen zu, dass Nachschub an Essen kommt für die Armee, die da in Gaza kämpft. Aber der Text hier spricht hier von dem tausendjährigen Reich, in dem und dem wiederhergestellten Israel. Ja, wer wird nach Israel und besonders nach Jerusalem reisen wollen? Es werden die Heiden sein. Es sind keine Christen, von denen hier die Rede ist. Es werden Heiden sein. Das ist noch nicht so. Wenn wir das aber sehen werden, und wir werden das eines Tages sehen, aus einer ganz anderen Perspektive als Gemeinde des Herrn Jesu, dass Heiden plötzlich nach Jerusalem reisen, in Massen, nicht nur so eine kleine Gruppe hier und da, sondern in Massen werden die nach Jerusalem kommen, dann werden wir wissen, dass wir im tausendjährigen Reich sind. Wir werden das vorher schon wissen, aber ich sage das einmal so. Ja, das ist ein Merkmal des tausendjährigen Reiches oder des messianischen Reiches. Die Heiden werden kommen. Die Menschen werden ein Bedürfnis haben, nicht nach Griechenland zu fliegen oder nach Mexiko oder nach Florida, um in der Sonne sich dann zu backen. Sie werden nach Jerusalem gehen wollen, nach Jerusalem ziehen wollen. Und die Frage ist, warum? Warum werden die das? Vers 21, das ist die Antwort. Und hier geht es um den Grund der Erhöhung Jerusalems. Es wird gesagt, und die Bewohner der einen werden zu der anderen, also Städte gehen und sagen, lasst uns doch hingehen. So, nicht nur vielleicht einmal gehen wir dahin, es ist ein Verlangen da, lasst uns hingehen, wir wollen hingehen. Ja, den Herrn, um Gnade anzuflehen, ist manchmal in Klammern, steht nicht so geschrieben, aber ja, wir wollen den Herrn anflehen. So, das ist das Verständnis, wir wollen den Herrn anbeten. Und der Herr der Herrscher und den Herrn der Herrscher zu suchen, auch ein sehr interessantes Wort. Auch ich will hingehen oder in manchen Übersetzungen wird Mehrzahl gebraucht. Auch wir wollen hingehen. So, was ist der Grund aber der Erhöhung Jerusalems? Warum wird Jerusalem solch eine bedeutende Rolle spielen in diesem Reich? Und das ist ja interessant, wenn wir uns einmal Gedanken machen um Jerusalem. Wer von euch war schon in Jerusalem gewesen? 1, 2, 3. Ich war noch nie da. Hat Jerusalem einen Flughafen? Nein. Hat Jerusalem einen Hafen, Schiffshafen? Nein. Welche Bedeutung hat sonst Jerusalem? Gibt es da besondere Dinge zu sehen, Jerusalemer Zoo, ich weiß gar nicht, ob die einen Zoo haben. Jerusalem an sich hat nur diese Attraktion, weil es mit einer der ältesten Städte sind der Welt. Und für uns als Christen sowieso, weil wir ganz genau wissen, dass Gott diese Stadt gewählt hat. Wir verstehen das. Aber die Nichtjuden, die Heiden, ja, die würden nicht nach Jerusalem reisen. Die sagen, ich reise viel lieber nach Mexiko, nach Yucatan, wohin auch immer. Ja, ich will da im Meer liegen. Was soll ich da in Jerusalem? Ja? So, was ist der Grund der Erhöhung Jerusalems? Der Text sagt uns, es ist deshalb, weil Gott selbst in dieser Stadt lebt. Wann wird das sein? Naja, wir wissen, wann das sein wird. Ja? im tausendjährigen Reich. Jesus wird nach Jerusalem kommen, sein Reich von Jerusalem regieren. Er wird in Jerusalem wohnen und das wird die Attraktion sein. Das wird wie ein Magnet, ja, die Völker anziehen. Deshalb werden sie kommen. So, das ist ja auch interessant, ja. In diesem Vers sehen wir, dass es einfach eine andere Zeit sein wird. Überlegt einmal, wo lebt Jesus heute? Wo ist er heute? Zu Rechten des Vaters in der Ewigkeit. Wo lebt er noch? In uns. Was? Was ist das? Er kann das. Er kann das, weil er Gott ist. Durch den Heiligen Geist lebt Christus auch in uns. Und deshalb wird im Neuen Testament immer wieder gesagt, Christus in euch. So, das ist nicht nur ein erhabener Gedanke, das ist nicht nur eine Philosophie, das ist die Realität. Wenn wir unser Leben Christus anvertraut haben, haben wir den Heiligen Geist in uns, der uns wiedergeboren hat. Und durch den Heiligen Geist kann man genauso sagen, aufgrund der Dreieinigkeit Gottes, des Geheimnisses dieser Dreieinigkeit, dass Christus auch in uns lebt. Zu dieser Zeit im tausendjährigen Reich wird Christus wo leben? In Jerusalem. In Jerusalem. Er wird nicht mehr zu Rechten des Vaters sein, er wird in Jerusalem wohnen. Ja? Und deshalb werden die Heiden dieses Verlangen haben, Gott in Fleisch zu sehen. Ja, deshalb werden sie nach Jerusalem reisen wollen, eben um dort Jesus Christus zu sehen. Das ist, was meine Mama erlebt hat, meine Mutter. Bevor sie zum ersten Mal, ich habe das schon einmal erzählt, aber ich erzähle das gerne, weil es die Wahrheit ist. Das ist schön. Bevor sie zum ersten Mal nach Israel gereist ist und Jerusalem gesehen hat, ist sie nach Griechenland gegangen. Sie war in Deutschland, hat man 6 Wochen Urlaub. Ja, das ist eine enorme Zeit, 6 Wochen, das ist viel. Und sie, meine Mama war eine, sie hat geschafft, das ist eine echte Schwäbin gewesen. Ja, die Häusle, wie sagt man, schaffe Häusle bauen, bei den Schwaben. Das war meine Mama, immer gearbeitet. Und zwischendurch hat sie Urlaub gemacht, Norddeutschland, Süddeutschland, Griechenland. Und dann kam sie zurück und die war erschöpft vom Urlaub. Ich sagte, ich brauche das nicht, ich arbeite lieber. Und dann ist sie nach Israel geflogen. Und sie kam zurück und sie sagte, ich werde nirgends anders mehr hingehen zum Urlaub, wenn ich Urlaub machen werde, außer Israel. Zuerst ist sie mit einer Gruppe gereist. Ja, und mit dieser Gruppe sind sie dann überall hin, haben sich das Land angeschaut und dann die nächsten Jahre, sie hat eine Freundin gehabt und mit ihr sind sie nach Jerusalem gegangen oder geflogen, haben sich dort eine Wohnung gemietet für eine Zeit lang, wo sie da waren und dann haben sie in Jerusalem gelebt und vielleicht gehofft, dass Jesus dann kommt und sie dann so dort sind, was auch immer. Das hat ihr so gefallen, sie sagt, man kann das gar nicht beschreiben, was für ein Empfinden das ist, wenn man in Jerusalem diese Straßen geht. Die sagt, man kann das nicht beschreiben. So. Und das ist genau, was die Attraktion sein wird. Noch mehr im tausendjährigen Reich, ja, wenn die Heiden hören, wissen werden, Gott, Jesus ist in Jerusalem, das wird wie ein Magnet sein, sie werden in Scharen nach Jerusalem kommen. Und ich denke, zu der Zeit wird die Reiseindustrie und auch diejenigen, die in der Reiseindustrie beschäftigt sind, ganz gut Geld verdienen. Ja? In Vers 22, schaut einmal, wird uns noch einmal der Ort der Erhöhung aufgezeigt, wenn von Jerusalem die Rede ist, das wird gesagt, und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und ihn anzuflehen. Warum müssen sie ihn suchen? Jesus wird doch in Jerusalem sein, sie brauchen nicht zu suchen. So, ich habe nachgeschaut, welches Wort gebraucht wird. Und das Wort, was hier gebraucht wird, kann man auch mit nacheifern heißen, ja, oder übersetzen. Und es passt besser. Sie werden dem Herrn Jesus nacheifern. Ja? Das heißt, sie werden ihn anbeten, sie wollen ihm gefallen, sie wollen das, was er sagt, hören und dann danach auch leben. Und danach, schaut einmal im nächsten Vers 23, wird uns noch einmal diese absolute Vorrangigkeit Israels und der Stadt Jerusalems in dieser Zeit, also das ist noch Zukunft, erklärt, wenn Folgendes gesagt wird. So spricht der Herr der Herrscher: In jenen Tagen, welche Tage sind das? Wir sagen, natürlich, das ist das tausendjährige Reich. Da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen. Denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Sagt mir mal eins, wann ist das je gewesen? War das schon mal so? No, so wir verstehen. Ah, das ist die Zukunft. Ja? Und hier bin ich einem Bibellehrer sehr, sehr dankbar, der mich wachgerüttelt hat, als ich diesen Vers gelesen habe. Ihr Lieben, wir brauchen das hier nicht zu vergeistlichen. Ja, hier wird uns ganz deutlich die Vorrangigkeit Israels, die Vorrangigkeit Jerusalems aufgezeigt. Und dieser Bibellehrer sagte Folgendes, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir es verstehen. Ich bin froh, dass ich es verstanden habe. Er sagte Folgendes, er sagte, es gibt sehr viele Bibellehrer, die sagen, oh ja, Gott hat eine Zukunft für Israel. Genauso wie andere Nationen auch. Ja, die Deutschen haben eine Zukunft, die Russen haben eine Zukunft und Israel auch. So, Israel ist nichts Besonderes. Das ist nicht, was das Wort hier sagt. Ja? Und dann sagte dieser oder schrieb dieser Bibellehrer Folgendes. Er sagte, Israel hat nicht nur eine Zukunft. Es ist die Zukunft. Zumindest für diese Welt, solange diese alte Welt steht. Nachher in dem neuen Gottes wird es sowieso eine neue Ordnung geben. Aber für diese Welt ist Israel die Zukunft. Und ich dachte mir, das ist fantastisch, dass einer das mal so richtig auf den Nenner gebracht hat. Ja, vorher war mir das ja schon bewusst, aber ich habe das nie so richtig ausformuliert für mich selbst. Israel, Jerusalem ist die Zukunft. Gott hat keine andere Stadt erwähnt für sich selbst. Und deshalb beten wir für den Frieden was? Für den Frieden New Yorks? Nein. Für den Frieden Miamis? Nein. Für den Frieden Jerusalems. Ja? So, es ist etwas ganz anderes zu sagen, oh, sie haben eine Zukunft. Nein, nein, es ist anders, das muss anders ausformuliert werden. Sie sind die Zukunft. Was sehen wir in diesem Bild? 10 Männer kommen und fassen sich an einen jüdischen Mann und sagen, wir wollen mit euch ziehen. Warum? Warum ist das so? Warum ist es nicht andersherum? Ganz einfach. Ganz einfach, diese Heiden, die sich an den Juden klemmen, die werden sehen, was passieren wird. Die werden hören, was passieren wird in Jerusalem. Sie werden sehen, wie gewaltig dieses Volk gesegnet sein wird durch den Herrn Jesus Christus, der dort als König und Herr regieren wird. Und sie werden sagen, wir wollen ein Teil dieses, wir wollen etwas von diesem Segen haben. Nehmt uns mit, nehmt uns mit. Ja? Israel, Jerusalem ist die Zukunft und das ist das, was wir verstehen sollten, eigentlich, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und ihr Lieben, ich habe nur einen Vers gelesen, es gibt noch mehrere Verse und wenn wir die lesen, ja, denkt man, oh, was ist das, was ist das? Das ist so, dass wir als Menschen, ja, wir haben es nicht gerne, wenn andere bevorzugt werden. Ja, alles, gleiches Recht für alle. Ja, das ist das Motto, mit dem wir aufgewachsen sind. Aber ihr Lieben, wenn Gott Gott ist, er kann machen, was er will, oder? Gott ist Gott, er ist souverän und er hat ein bestimmtes Volk auserwählt und eine bestimmte Stadt gewählt, ein bestimmtes Land gewählt. Ja, und das muss uns bedeutend sein, wenn wir dem Worte Gottes vertrauen. Ja? So, das, was wir hier lesen als Prophetie, das sollte den Juden in der Zeit Zacharias eine Ermutigung sein, richtig zu leben. Wir haben vorher gelesen, in den dem Text vorher, dass sie liebevoll miteinander umgehen sollen, sie sollten Frieden untereinander haben, die sollen ihre Mitjuden nicht benachteiligen und. Ja, die sollen richtig leben und als Ermutigung wird gesagt, schaut einmal, was euch erwartet. Ja, es ist eine Ermutigung für die praktische Gerechtigkeit, in der wir leben sollen, auch als Christen. Das macht Sinn. Ja, schaut nach vorne. Für uns ist es genauso als die Gemeinde des Herrn Jesu. Was ist unsere Hoffnung? Was ist unsere Zukunft? Wir schauen nach vorne auf das Kommen des Herrn Jesu für uns als Gemeinde in der Entrückung. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin oft sehr entmutigt. Liegt irgendwie in mir selbst. Ich bin ein Mensch. Ja? Ich höre eine schlechte Nachricht. Ich lese, wie Menschen sich benehmen. Ich höre von den Kriegen, Korruption und ja, bin oft entmutigt, auch in der Gemeinde, was in der Gemeinde geschieht, manche Dinge, ja, dann, oh, das ist so ein richtiger Dämpfer. Aber dieser Hinweis, dieser Blick auf die Zukunft, ja, die Gott uns gibt in seinem Wort, die ermahnt mich wieder. Nope, du hörst nicht auf zu dienen, du machst weiter, genauso wie vorher. Was die Menschen denken, was die Menschen sagen, wie sie sich benehmen, ja, dafür werden sie eines Tages gerade stehen. Gott hat dich hingestellt, diene. Und ich mache es gern. Ich schließe die Betrachtung heute Morgen, ich muss zur Landung ansetzen hier, mit einer Illustration. Habe ich auch vorher nie gewusst, das ist so interessant. Viele der Einwohner Jerusalems, vielleicht habt ihr das gewusst, viele Juden, besonders die Einwohner Jerusalems, sie glauben, dass der Messias bald kommt. Und viele derjenigen, die eine Wohnung haben in Jerusalem, die meisten davon leben im Ausland. Ja, aber sie haben eine Wohnung in Jerusalem und diese Wohnung vermieten sie. Eine der Wohnungen hat meine Mutter gemietet mit ihrer Freundin, sodass sie dann in Jerusalem leben konnten. Diese Vermieter, die in den USA leben oder woanders und die Wohnung in Jerusalem haben, sie haben eine Vorsorge getroffen, dass wenn der Messias kommt, sie sofort in diese Wohnung einziehen können. Und diese Vorsorge heißt die Messias-Klausel und die ist im Mietvertrag drin. So, wenn man einen Mietvertrag abschließt, in der Stadt Jerusalem für eine Wohnung, hat man diese Messias-Klausel drin, die besagt, wenn der Messias kommt, muss ich als Mieter raus, sodass der Besitzer kommen kann und die Wohnung einziehen kann. Fantastisch. Ja, und es ist eigentlich doch ein Glaubensbekenntnis, oder? Ja, dieser Menschen. Sie glauben, dass der Messias kommt und sie glauben auch, dass alle Juden der ganzen Welt bei dem Kommen des Messias zurück nach Israel ziehen werden. Wir wissen weit mehr, weil wir das Neue Testament haben in unseren Händen, aber trotzdem, es ist interessant, das einmal gelesen zu haben. Ich wusste das nicht, dass es sowas gibt. Ihr Lieben, wisst ihr, als Gemeinde des Herrn Jesu, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um eine Wohnung im tausendjährigen Reich. Ist uns das bewusst? Diese Wohnungen stehen für uns eigentlich schon bereit, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Jesus selbst sagt das in Johannes 14. So, in diesem Sinne frage ich uns heute, haben wir schon eine Wohnung in dem neuen Jerusalem für uns reserviert? Ja, weil wir Jesus uns anvertraut haben in Buße. Nun, ihr Lieben, es ist ein gewaltiger Text, den wir gemeinsam heute uns angeschaut haben. Eine gewaltige Schau in die Zukunft, mit der wir auch leben als die Gemeinde des Herrn Jesu, wissend, dass diese Dinge, die hier beschrieben werden, natürlich auch uns betreffen. Ja, die betreffen auch uns als Gemeinde. Und wir werden als Gemeinde des Herrn Jesu natürlich, wenn das Ganze anfangen wird mit dem tausendjährigen Reich, als Gemeinde des Herrn Jesu haben wir schon den Ewigkeitsleib. Für uns wird es eine ganz andere Erfahrung sein. Aber wir werden uns freuen. Wir werden uns freuen mit dem Überrest Israels. Wir werden uns freuen mit ihnen, dass sie ihren Messias endlich sehen werden, endlich haben werden. Und wir werden uns freuen, dass dieser Messias Jesus Christus mit einem gewaltigen Segen dieses Volk, das Land Israel, die Stadt segnen wird. Ja? Das ist die lebendige Hoffnung auch, ja, die uns motiviert, ja, richtig zu leben in dem Heute. Und ihr Lieben, eben haben wir das, was wir gelesen haben, findet statt nach den 7 Jahren der Trübsalzeit. Das bedeutet, dass die Entrückung eigentlich jetzt passieren kann, so wie ich das verstehe. Ich könnte jetzt sein. Ja? Und deshalb sollten wir wissend darum, wissend um diese lebendige Hoffnung, um diese wunderbare Zukunft für uns als Gemeinde, müssen wir mutig für Jesus leben, für Jesus einstehen in dieser korrupten Welt, total abartigen Welt, in der wir leben. Ja? Und wir müssen auch mit dem, was Gott uns anvertraut hat, einfach dienen. Ja, dort, wo Gott uns hineingestellt hat. Und möge das so sein in unserem Leben. Möge der Herr sein Wort an uns segnen. Amen.